Wissen kompakt. TÜV Nord Akademie im Gespräch. In unserem Podcast für berufliche Weiterbildung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen, wichtige Fragen und aktuelle Trends.
Hi Max.
Hi Leslie.
Wir haben in den ersten beiden Folgen darüber gesprochen, wie Veranstaltungen geplant werden und wie Sicherheit im laufenden Betrieb funktioniert. Und heute sind wir im dritten und letzten Teil unserer kleinen Serie zu Brandschutz und Veranstaltungssicherheit angekommen.
Und wir schauen auf den Fall, den sich natürlich niemand wünscht. Was passiert, wenn trotz aller Planung und trotz aller Vorsicht doch etwas passiert?
Denn dann geht es ja nicht nur um Technik oder Abläufe, dann geht es auch um Verantwortung, Emotionen und Orientierung und vor allem um die Frage, wer hat jetzt das Kommando, wer dokumentiert, wer spricht mit wem und was bleibt am Ende wirklich von der Aufarbeitung?
Gerade Unglücke wie Anfang des Jahres in Crans-Montana zeigen ja, nach einem Ereignis beginnt nicht einfach nur die Aufräumarbeit. Dann geht es um Zusammenarbeit mit Einsatzkräften, Ermittlungen, Dokumentation, Lernen und leider manchmal auch darum, dass Erkenntnisse zwar benannt, aber nicht konsequent umgesetzt werden.
Und darüber sprechen wir heute mit Philipp Gut. Er ist technischer Leiter im Löschanlagenbau und Fachbereichsleiter für Realbrandversuche, Brandursachenermittlung und Feuerwehrtrainings. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Philipp.
Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
In vorangegangenen Folgen haben wir über Brandschutzkonzepte gesprochen, über Veranstaltungssicherheit. Aber wenn trotz all diesen Vorkehrungen es trotz der ganzen Planung zu einem Brand oder zu einem Unglück kommt, was sollte in den ersten Minuten als erstes passieren?
Genau, also die ersten Minuten, in der dann die Feuerwehr auch eintrifft, ist es natürlich auch für die Feuerwehr die Herausforderung, erstmal zu realisieren, was genau die Situation ist. Sind noch Menschen im Gebäude? Gerade bei dem Fall, den wir jetzt aktuell gesehen haben, ist es natürlich schon so, dass wenn man die erst eintreffende Einsatzkräfte oder Einsatzkraft ist, man ja diese Informationen, die jetzt im Nachhinein allen verständlich sind, noch gar nicht hat. Ne? Man wird zu einem Brand in einem Gebäude gerufen und muss dann erstmal die Lage sondieren, was sich da überhaupt zuträgt.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Minuten auch eingehen, wo die Feuerwehr vielleicht noch nicht da ist. Da ist es im besten Fall auch durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen gut vorbereitet, aber es gibt mit Sicherheit auch ja Ereignisse, wo es eben chaotisch abläuft. Was macht man da am besten? Wie läuft es da im besten Fall ab, wenn es chaotisch ist? Wer übernimmt da die Verantwortung?
Also im Idealfall läuft es ja nicht chaotisch ab.
Richtig.
Das ist genau der Punkt, weswegen man die Vorbereitungen trifft. Das sollte es im normalen Umfeld zu einem Brandereignis kommen, im öffentlichen Raum, in einem Ladengeschäft oder ähnlichem. Es sind ja entsprechende Alarmierungssysteme in der Regel vorhanden, entsprechende Fluchtwege gekennzeichnet und dann sucht man die geordnet auf. Und in der Regel ist ja auch nicht so eine fulminante Brandausbreitung zu erwarten, wie jetzt in einzelnen Katastrophenfällen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist ja eine absolute Ausnahme und in der Regel läuft ein Brand eigentlich doch sehr, sehr kontrolliert ab, was die Evakuierung angeht und dann auch die Arbeit der Feuerwehr, da die Brandausbreitung in der Regel nicht so massiv ist, wie sie jetzt zu diesem Unglücksfall war.
Du hast jetzt auch schon ganz viele verschiedene Rollen angesprochen. Die Feuerwehr ist involviert, wahrscheinlich auch der Brandschutzbeauftragte. Konzepte wurden vorher erstellt. Wir wollen mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Rollen, die gerade in diesen Momenten oder die nach einem Ereignis besonders relevant sind. Der Brandschutzbeauftragte ist, wie auch in unseren Seminaren, eine tragende Rolle, gerade bei Veranstaltungen. Der wird wahrscheinlich der Hauptansprechpartner sein, oder?
Der ist der Hauptansprechpartner, einhergehend mit Evakuierungshelfern, Brandschutzhelfern, die, sollte es zu einem Ereignis kommen, dann erstmal die Aufgabe haben, das Ganze geordnet in die Entfluchtung, in die Räumung zu überführen. Vielleicht bei sehr kleinen und sehr kontrollierten Bedingungen auch in der Lage sind, einen Löschversuch zu unternehmen. Das ist ja auch, wenn ich einen kleinen Entstehungsbrand habe und entsprechende Möglichkeiten durch einen Feuerlöscher, das Ereignis dann auch abzuwenden. Von Schlimmerem. Ja, das sind ja viele, passiert ja auch sehr häufig, dass dieses Ereignis gar nicht so groß zum Tragen kommt. Also gerade auch im Löschanlagenbau ist es immer wieder der Fall, dass man eigentlich die Tragweite oder die Relevanz von anlagentechnischem Brandschutz gar nicht so wahrnimmt, da einem ja gar nicht klar wird, welche Tragweite es hätte haben können, wäre die Anlage nicht vorhanden. Also die meisten Brände werden durch 1 bis 2 Sprinklerköpfe bereits kontrolliert und gelöscht, so dass es nie zu einem entsprechenden Ereignis kommt, das ansonsten hätte stattfinden können.
Kannst du da Beispiele nennen aus deiner Erfahrung?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, da Beispiele zu nennen. Also ich habe, wie gesagt, war früher im Anlagenbau auch. Und da ist es schon so, dass so Anlagen mal auslösen. Aber wie gesagt, das war dann wegen einer Bagatelle letzten Endes, die sie natürlich hätte entsprechend entwickeln können, hätte die Anlage nicht das getan, wofür sie eingebaut wurde. Also das habe ich, also der, was man da noch sieht, ist ein Teil eines verbrannten Abfalleimers unter einem oder neben einem Schreibtisch. Aber man sieht ja nicht das Ereignis, das hätte eintreten können.
Ja, zum Glück.
Genau, ja, aber dann sieht man, wird die Löschanlage selten als großer Held dastehen, ja, weil man gar nicht dieses negative Ereignisausmaß so wahrnimmt.
Also ich habe aus persönlicher Erfahrung auch vielleicht ein Beispiel, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant, aus meiner vorangegangenen Zeit in der Hotellerie. Und da war ich eines Nachts verantwortlich für das gesamte Hotel und kurz vorher wurde die Brandschutzanlage quasi umgeschaltet, dass es zu jeder Zeit, wenn die ausgelöst wird, die Feuerwehr gerufen wird. Und auf einmal ging im Hotel diese automatische Anlage los und alle Gäste wurden gebeten, über diese Anlage eben das Hotel gesittet und ordentlich zu verlassen. Und da war mir die Funktion erstmal nebensächlich, weil ich war alleine dort und ich musste quasi für alles die Verantwortung übernehmen und Verantwortung tragen. Und da finde ich es eben ganz wichtig, Ruhe zu bewahren und auch Ruhe auszustrahlen. Weil ich hätte andere Reaktionen auch erwartet von den Hotelgästen. Die erste Reaktion war, ach, ist doch bestimmt eh kein Brand, das ist nur eine Testübung. Und ich war schockiert, weil ich bin von einem realistischen Brand ausgegangen, weil ich wusste, es ist eben kein Test, es war mitten in der Nacht. Und der Auslöser war im Endeffekt zum Glück auch nur eine Bagatelle. Jemand hatte zu heiß geduscht.
Ja.
Und das ist halt, aber ich habe dann auch erfahren, als die Feuerwehr angerückt ist mit 2, 3 Wägen, haben die erstmal die Ruhe ausgestrahlt und haben mich auch so ein bisschen von meinem hohen Puls erstmal wieder besänftigt. Aber da komme ich auch schon zu dem nächsten Punkt. Kannst gerne auch zu dem Beispiel gerne noch eingehen, wenn du magst. Es kommt dann ja dazu, dass man mit verschiedenen Stabstellen und Instanzen zusammenarbeitet, eben dann mit der Feuerwehr oder Polizei. Wie laufen da die Zusammenarbeiten konkret ab?
Genau. Also vielleicht nochmal zu dem Fall, den du gerade beschrieben hast. Das ist natürlich so, dass wenn ich eine flächendeckende Brandmeldeanlage habe, ich auch einen massiven Zeitvorteil habe, sowohl bei der Feuerwehr, die dann anrückt, als auch zur Evakuierung des Hotels. Das heißt, wenn wie gesagt die flächendeckende Brandmeldeanlage installiert ist, heißt in jedem Hotelzimmer und so weiter, dann ist ja davon auszugehen, dass der Brand sich noch nicht allzu weit fortgeschritten ist oder allzu weit ausgebreitet hat und so mit einer kontrollierten Entfluchtung des Gebäudes nichts im Wege steht. Also das ist ein völlig anderer Fall, wenn in einem großen Hotel ein Stockwerk überhaupt nicht benutzt wäre zu einer Zeit und da breitet sich ein Vollbrand aus, bis dieser erkannt wird, können ja bereits Folgeschäden oder ja, ist also eine deutlich gefährlichere Situation eingetreten schon. Ist nochmal die Frage.
Ja, die Frage, gar kein Problem, war, wie dann die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stabstellen oder Instanzen läuft, Feuerwehr, Polizei etc.
Genau, also vorangegangen ist es natürlich so, dass jetzt in dem Hotelbeispiel der Mitarbeiter nachts dann auch der Verantwortliche ist, der Ansprechpartner. Dieser Mitarbeiter dann halt erstmal die Funktion auch des Brandschutzhelfers übernehmen muss und muss sich auch Gedanken machen, ob es dann entsprechend weitere Schwierigkeiten geben könnte bei dieser Evakuierung, ob zum Beispiel gehandicapte Personen im Gebäude sind, ne, die man irgendwie unterstützen muss. Wenn man das selbst auch nicht kann, vielleicht die Feuerwehr darauf hinweisen. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, wenn die Feuerwehr ankommt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es einfach sehr gut, wenn man jemanden antrifft, der als Mitarbeiter sich schon ein paar Minuten Gedanken gemacht hat, was könnten jetzt für Probleme da noch bei der Räumung gerade entstehen.
Das ist in der Regel dann der Brandschutzbeauftragte?
Das ist nachts auch nicht der Brandschutzbeauftragte. Ja. In der Regel ist es der. Genau, in der Regel ist es der da ist. Bei größeren Firmen ist es natürlich dann tagsüber auch der Brandschutzbeauftragte. Und genau, dieser übernimmt dann die Rolle, die Schnittstellenfunktion mit zwischen Feuerwehr, aber auch den betrieblichen Umständen. Jetzt gerade bei produzierendem Gewerbe ist es ja auch so, dass da vielleicht auf andere gefährliche Bereiche und sowas noch Rücksicht genommen werden muss und weist dann die Feuerwehr auch entsprechend ein, hat vielleicht schon weitere Informationen zur Lage, die die Feuerwehr noch gar nicht hat auf der Anfahrt und teilt das dann entsprechend mit, so dass halt dann auch eine direkte und zielgerichtete Gefahrenabwehr erfolgen kann.
Und Wenn dann, ich sag mal, die Verantwortungskette dann läuft, die Feuerwehr vor Ort ist, im besten Fall jemand da ist, der sich ein paar Gedanken gemacht hat und schon gesagt hat, das könnte passieren, das ist die Situation. Wie läuft es dann mit den Verantwortlichkeiten? Ist dann ab dem Moment, wo die Feuerwehr da ist, gibt man die Verantwortung an die Feuerwehr, weil das einfach die Fachspezialisten sind? Oder hat man selber dann als Brandschutzbeauftragter oder jemand, der eben wie du gerade im Hotel die Person bist, die das alles koordinieren hat, auch in irgendeiner Weise eine Rolle in dem Bereich?
Ja gut, also die Verantwortung für den Einsatz liegt bei der Einsatzleitung. Dann, um das entsprechend durchzuführen, die Maßnahmen der Gefahrenabwehr, also beziehungsweise Brandbekämpfung und auch das Absuchen der betroffenen Bereiche. Aber da ist es natürlich für die Feuerwehr auch wichtig, einfach ortskundige Mitarbeiter zu haben. Da fängt es an bei Schließberechtigungen. Das gibt oftmals auch das Problem, dass zwar Generalschlüssel vorhanden sind, aber über die Jahre irgendwelche Zylinder ausgetauscht wurden und so weiter. Das Ganze ist auch für die Feuerwehr aus dem Punkt relativ wichtig, dass wenn zum Beispiel Baumaßnahmen gerade in irgendwelchen Gebäuden sind und dort weitere Gefahrenstellen entstehen können, also wenn zum Beispiel Baustellen aufgemacht wurden, wo Deckendurchbrüche hergestellt werden und der Bereich ist verraucht, ist natürlich sehr gut, wenn man einfach Mitarbeiter von dieser, die ortskundig sind, die sagen, also da wird gerade umgebaut. Oder es sind noch irgendwelche produktionstechnischen Prozesse, die mit irgendwelchen Gefahren verbunden sind, am Laufen. Jetzt in der Industrie, chemischen Industrie und so, da sind es natürlich andere Gefahrenpotenziale. Das ist richtig, ja.
Ja, aus meinem Beispiel war es dann tatsächlich so, als die Feuerwehr angerückt ist, war es schon klar, weil das Zimmer, wo das ausgelöst wurde, hat es schon aufgelöst, dass es dann an einer sehr heißen Dusche gelegen hat. Und der Ablauf war dann, dass nach einem Schlüssel gesucht werden musste, leider Gottes, der zu einem Kasten führt, wo alle wichtigen und notwendigen Unterlagen für die Feuerwehr dann vorhanden gewesen wären. Relativ schnell konnte ich diesen Schlüssel dann auch finden. Nur in so einer Situation ist man dann natürlich auch, wie ich schon sagte, mit hohem Puls unterwegs. Und obwohl man das vorher in auch Schulungen durchgesprochen hat, wenn es dann wirklich zu so einer Situation kommt, aus eigener Erfahrung, wo es wirklich sein kann, dass Menschen zu Schaden kommen, da ist man dann doch sehr auch emotional getrieben. Nach so einem Ereignis muss natürlich auch alles dokumentiert werden. Was muss dokumentiert werden und warum ist das so entscheidend?
Ja, die Dokumentation übernimmt natürlich für den Einsatz selbst auch die Feuerwehr in großen Teilen, was vorgefunden wurde, was passierte. Es hängt natürlich auch dann vom Schadensausmaß ab. Also in dem Fall, wo jetzt die Brandmeldeanlage ausgelöst hat, das war relativ schnell klar, dass das ein Fehlalarm ist, ist die Dokumentation ja auch vernachlässigbar. Das ist natürlich bei ausgedehnteren Brandszenarien, wo man auch die Ursache initial nicht kennt, eine andere Frage, wo es dann auch irgendwann um Beweissicherung und Brandursachenermittlung in der Folge geht. Und da ist es natürlich schon auch wichtig, wir hatten es gerade auch im Rahmen des Seminars nochmal besprochen, dass dort dann auch entsprechende begleitende Systeme, Aufzeichnungen entsprechend gesichert werden, wie zum Beispiel Objektüberwachung, Kamera oder auch die Mitschriften, die Logdateien von Brandmeldeanlagen, einfach um den Brandverlauf nachvollziehen zu können. Wo hat das Ganze angefangen?
Wenn wir mal, du hast schon gesagt, es ist sehr selten der Fall, dass es Brandereignisse gibt in so einem großen Ausmaß, dass es zu einem, ich sag mal, Brandskandal wird. Ereignisse wie in der Schweiz gehören eben dazu, damals Anfang des Jahres. Und mit dem einher, mit der Dokumentation und dem ganzen Logbücher-Eintragen, fängt ihr dann auch die Aufarbeitung an, wie du schon gesagt hast. Was war Ursprung der Brandquelle? Wo liegt denn, wenn man mit der Aufarbeitung beginnt, denn der erste Fokus? Also ermittelt die Polizei als erstes? Ist es die Feuerwehr?
Genau, also es ist im Amerikanischen, soweit ich informiert bin, so, dass die Aufarbeitung oder die Brandursachenermittlung großteils bei der Feuerwehr angesiedelt ist. Das ist bei uns in Deutschland nicht so. Also man kennt das aus den ein oder anderen Filmen halt. Da ist es letzten Endes so, dass die Ermittlung insbesondere bei Personenschäden der Polizei obliegt oder wenn im Raum steht, dass irgendein Verbrechen damit einhergeht oder eine Straftat. Und auch privatwirtschaftliche Brandursachenermittler werden herangezogen zur Klärung versicherungsrechtlicher Fragen, aber auch durch entsprechende Behörden beauftragt, die ja doch sehr gut im Thema drin sind und dann auch die Möglichkeit haben, mit Spezialtechnik weiterführende Ermittlungen durchzuführen.
Wenn man sich jetzt solche Fälle wie auch in Crans-Montana anschaut und vor Augen führt, dann werden ja häufig oder ähnlich, also ja häufig ähnliche Schwachstellen sichtbar. Was sind typische Erkenntnisse aus solchen Ereignissen?
Ja, die Erkenntnisse sind ja eigentlich da. Die Schwierigkeit ist, dass diese auch dann in der Masse und in der Breite angewendet werden. Wir haben im betrieblichen Umfeld, im industriellen Umfeld, im Umfeld öffentlicher Gebäude, sind wir da sehr, sehr routiniert, sehr weit. Es ist eine hohe Sensibilisierung für diese Themen da, ne? Einfach auch aufgrund der geschichtlichen Hintergründe, der Ereignisse, die es gab. Es sind baulich sehr gute Maßnahmen getroffen worden, die einzuhalten sind, die auch überwacht werden. Die Schwierigkeit ist natürlich gerade in so kleineren Nischenbereichen, wo solche Erkenntnisse nicht unbedingt angewandt werden, vielleicht auch missachtet werden. Und ja, also es gibt Anforderungen an Bauprodukte oder an Produkte generell, die ich zum Beispiel in Veranstaltungsstätten einbringen darf. Und wie gesagt, die Regelung ist hier schon sehr weit. Und umso größer so eine Veranstaltung ist, desto mehr wird da auch gerade jetzt bei großen Theatern und so Wert drauf gelegt. Da ist auch die Feuerwehr dann aus veranstaltungsrechtlichen Gründen vor Ort mit einer Brandwache. Aber umso kleiner die Veranstaltung und umso weniger überwacht das Ganze ist, desto eher ist doch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es halt zu solchen Konstellationen kommt, die wir jetzt gesehen haben, mit dieser tragischen Ausweitung der Ereignisse.
Wie würdest du denn das, oder wie würdest du die Entwicklung denn aus deiner persönlichen Perspektive, auch eben aus der Freiwilligen Feuerwehr heraus, bewerten? Findest du, das nimmt zu oder ist da die Aufmerksamkeit, was Brandschutz angeht, höher geworden, auch bei kleineren Veranstaltungen? Also hat sich was verändert oder wie siehst du das?
Also nach großen Ereignissen hat sich natürlich oftmals was verändert, muss man sagen. Also es gab in der Vergangenheit Brandereignisse, die auch unmittelbar dann zur Anpassung von Normen und Vorschriften in der Folge geführt haben. Also wir erinnern uns an einen großen Flughafenbrand, der im Endeffekt dazu führte, dass die Sensibilisierung, aber auch die Vorschriften für die Verwendung von Fahrstühlen, Aufzügen in Gebäuden dann entsprechend angepasst wurde.
Vielleicht nochmal so ein bisschen auch auf die persönliche Ebene oder Dimension zu gehen, Stichwort Menschlichkeit. Das ist natürlich auch für Menschen, wahrscheinlich auch für dich in deiner Tätigkeit, teilweise eine enorme Last, die man da mit sich trägt. Wie geht man mit dieser Verantwortung um, gerade wenn Menschen im Spiel sind und eventuell auch zu Schaden kommen?
Ja gut, die Verantwortung, mit der kann man, oder diese Verantwortung im Bereich der Feuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr auch, kann man natürlich dadurch gerecht werden, indem man an Ausbildungen und Übungen teilnimmt, indem man sich für die Einsätze entsprechend vorbereitet und durch Routine und Fortbildung einfach dann diese Einsatzgeschehen professionell abarbeiten kann. Ich denke, das ist ein maßgeblicher Faktor, den man der Situation dann auch schuldet. Und gerade je nach Qualifikation, die man innehat, trägt man verschiedene Verantwortungen. Das eine ist mehr für die Gesamtlage in der Führungsposition und das andere ist dann doch ganz, ganz klassisch vorne am Strahlrohr, operativ auch bei der Menschenrettung. Und da, wie gesagt, ist einfach eine gewisse Ruhe, die man dann doch aufgrund der Routine, die man hat, in den Einsatz reinbringt. Und auch bereit ist, die Verantwortung zu tragen. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man sich das auch bewusst ist, wenn man so ein Ehrenamt begleitet.
Stimmt. Also ich glaube, ich würde da, glaube ich, für alle und auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen, dass das Amt des Feuerwehrmanns etwas ist, was mit so einer hohen Verantwortung verbunden ist. Das traut man natürlich nicht jedem zu, aber ist immer am Ende des Tages immer sehr froh, dass es eben die Leute gibt, die die Kenntnisse haben und sich auch der Verantwortung stellen. Wir kommen langsam zum Abschluss des Interviews und ich sage auch nochmal von uns beiden vielen herzlichen Dank für die tiefen Einblicke und auch für das Skizzieren der verschiedenen Abläufe, wenn es denn mal zu so einem Ereignis kommt. Am Ende des Tages sind wir froh darüber, dass es der seltenste Fall ist, dass solche Unglücke wie eben in der Schweiz passieren. Sowas sollte am besten nicht in Zukunft weiter vorkommen. Ich hätte vielleicht noch eine Abschlussfrage, die vielleicht auch ein bisschen auf deine persönliche Einschätzung dann einspielt. Bist du denn der Meinung, dass aus Unglücken wie diesen, die dann auch medial hoch aufgeladen werden, dann auch wirklich gelernt wird?
Ja, wie gesagt, also ich sehe es schon so, dass aus diesen Ereignissen gelernt wird. Ist natürlich ein sehr tragischer Umstand, dass man erst danach dann entsprechend Vorschriften anpasst. In aktueller Zeit würde ich sagen, die Vorschriften oder die Vorgaben sind eigentlich schon sehr weitläufig. Man muss sie einfach nur konsequent anwenden und auch dieser Verantwortung sich bewusst sein, wenn man entsprechende Veranstaltungen durchführt oder ein Hotel betreibt oder ähnliches, dass es sicherlich auf der einen Seite die regulatorische Seite gibt, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch die Verantwortung schon an der Basis selbst übernehmen und mir vielleicht auch über irgendwelche gestalterischen, baulichen Maßnahmen und sei es das Aufstellen eines Regals in einem Rettungsweg oder das Verstellen von irgendwelchen Feuerlöschern, das sind ja schon die kleinen Dinge, womit es anfängt, die letzten Endes eine sehr große Wirkung haben können, dass wenn ich ja gerade irgendwelche Sicherungssysteme oder Fluchtwege dann entsprechend blockiert sind, dass es also größere Auswirkungen haben kann. Und da fängt die Verantwortung ja schon an.
Im Prinzip fängt die Verantwortung eigentlich schon mit der Vorbereitung an.
Genau, die Verantwortung fängt mit der Vorbereitung an, dass ich mir halt einfach über solche Dinge Gedanken mache. Wie kann ich diese Veranstaltung, die ich plane oder diese Gäste, die ich beherbergen möchte, einfach auch in einem sicheren Umfeld unterbringen?
Ich glaube, damit sind wir am Ende des Interviews.
Jawohl.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Diese Folge zeigt nochmal sehr deutlich, nach einem Ereignis geht es nicht nur um Technik und Abläufe, sondern auch um Verantwortung, Kommunikation und die Fähigkeit, wirklich daraus zu lernen.
Und vielleicht ist genau das auch der wichtigste Gedanke aus dieser ganzen Reihe. Denn gute Sicherheit bedeutet nicht nur, Risiken zu erkennen, sondern auch bereit zu sein, aus Fehlern oder Ereignissen ehrliche Konsequenzen zu ziehen.
Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Reihe gefallen hat, teilt sie gerne mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Veranstaltung, Sicherheit oder Brandschutz.
Und in den Shownotes verlinken wir euch auch nochmal alle Seminare, die wir zum Thema Brandschutz und Veranstaltungssicherheit bei der TÜV Nord Akademie anbieten. Sowohl bei uns im Haus, als auch direkt bei dir im Unternehmen.
Und genau da wäre ich auch der richtige Ansprechpartner. Und schaut auch gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei, um keine News, um keinen Podcast zu verpassen, aber auch um andere spannende Einblicke zu bekommen und weiterzuentwickeln.
Bis zur nächsten Folge von Wissen kompakt und wie immer, bleibt sicher.
Das war Wissen kompakt. Der Podcast für berufliche Weiterbildung der TÜV Nord Akademie.